Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen an diesem Morgen. Amen. Vor einigen Wochen hat Fabian Wittmer mich angesprochen und hat gesagt, Claudia, wollen wir nicht am Ostersonntag gemeinsam die Predigt halten? Und dann habe ich zu Fabian gesagt, ach Fabian, weißt du was, mein Mann hat am Ostersonntag Geburtstag, der findet das gar nicht gut, wenn ich hier bin. Und dass dein Kind genau am Ostersonntag kommt, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, das wird wohl nicht passieren. So, jetzt stehe ich hier, allerdings mit Fabians Worten. Das heißt, es ist mir eine Ehre, heute mit euch Gottesdienst zu feiern und die Predigt von Fabian zu halten. Ihr habt gerade dieses kleine Video gesehen und ich habe mich schon immer mal gefragt, wie das zusammenpasst. Der Osterhase und Ostern und die Eier und die Frage ist, hat der Osterhase Geburtstag? Feiern wir heute eigentlich den Osterhasen oder was feiern wir heute? Als ich aufgewachsen bin, war das für mich ganz normal, dass es an Ostern Eier gab, dass es einen Osterhasen gab. Aber als ich älter wurde, habe ich begonnen, darüber nachzudenken. Und dann hat das für mich irgendwie nicht mehr zusammengepasst. Ein Hase legt doch gar keine Eier, oder? Und was hat denn schon ein Huhn mit Ostern zu tun? Aber ohne Huhn gäbe es ja auch keine Eier. Also seitdem ist mir diese Frage immer wieder ein großes Rätsel gewesen. Bis ich eines Tages beim Klicken auf YouTube auf dieses Video gestoßen bin. Am Ende, wo sich diese beiden küssen, geht das Video noch weiter, ich glaube 30 Sekunden lang. Und am Ende schlüpft ein kleines Osterhasenküken aus einem Ei. Also ein Hase aus einem Ei, der dann Eier verteilt. Also ein sehr süßes Video. Und es gibt ja so eine schöne Antwort auf, was hat der Osterhase und das Huhn eigentlich miteinander zu tun und wo kommen die Ostereier her? Folgende Umfrage hat die ARD-Sendung von Anne Will 2012 ergeben, wo es darum ging, was ist eigentlich Ostern? Was feiern wir eigentlich an Ostern?
Das wichtigste Fest der Christenheit steht vor der Tür, Ostern. Was verbinden Sie denn damit?
Ostern, erstmal ein schöner Osterhasen, schönes Wetter hoffentlich, kleines Osterwässerchen und natürlich viel Liebe.
Gehen Sie eigentlich auch in die Kirche?
Ja, jeden Sonntag.
Jeden Sonntag? Dann wissen Sie sicher auch, was wir an Ostern feiern?
Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich glaube, Geburt Christi.
Was feiern wir denn an Ostern?
Keine Ahnung.
Was wird denn an Ostern eigentlich gefeiert?
Ja, ne.
Man feiert man an Ostern? Das Osterfest.
Oh ja, was feiern wir am Osterfest?
Jesus, was war denn noch?
Ist, glaube ich, irgendwie was Altgermanisches, Heidnisches, irgendwie sowas. Na, jedenfalls hat das nichts mit Jesus Christus zu tun.
Ihr lacht. Viele Leute wissen gar nicht, was an Ostern überhaupt gefeiert wird. Wisst ihr es denn, alle, die hier sind? Manche wissen nur, dass es an Ostern Tanzverbot gibt und sind dann auf die Kirche verärgert. Und ich kann es irgendwie auch verstehen. Warum sollte eine Institution, mit der ich gar nichts zu tun habe, die nichts mit unserem Staat vielleicht im engeren Sinne zu tun hat, warum sollte so eine Institution mein Leben einschränken und beeinflussen? Das ist doch in gewisser Weise übergriffig. Das ist das heutige Lebensgefühl. Früher war das durchaus mal anders. Früher waren aber auch die kompletten Rahmenbedingungen anders. Früher war es Menschen wichtig, irgendwie kirchlich aktiv zu sein, kirchlich dazuzugehören. Und wenn es nur war, um nicht in irgendeinem Kontext aufzufallen. Damals war der Gedanke, dass man an Karfreitag tanzen könnte, völlig verpönt. Das war das damalige Lebensgefühl. Aber heute ist das anders. Ich denke, es wird höchste Zeit, dass wir ganz schlicht anerkennen, wir leben nicht mehr in einem christlichen Land. Die Zeiten haben sich geändert. Ja, wir leben in einem Land mit christlichen Wurzeln, nach wie vor. Es gibt viele Menschen, die dem Christentum kulturell verbunden sind, aber wirklich praktizierende Christen sind in Deutschland eine Minderheit. Ich möchte deswegen um Verständnis werben. Wir brauchen nicht auf die Leute zu schimpfen, wenn sie nicht wissen, was Ostern ist oder was an Ostern passiert ist. Es ist einfach so. Viele wissen es nicht. Aber wer wird es ihnen sagen? Wer wird ihnen diese spannende Geschichte erzählen? Und wer wird ihnen diese spannende Geschichte so erzählen, dass sie interessiert sind, weiter zuzuhören? Ich finde es spannend, dass die meisten Leute heute Ostern feiern. Ein Ostern, bei dem sich alles um den Osterhasen und die Ostereier dreht. Obwohl sie nicht wirklich an die Existenz eines Osterhasen glauben. Und andererseits feiern heute die meisten Leute nicht den, den es ohne jeden historischen Zweifel gegeben hat. Für den es konkrete historische Belege gibt. Dessen Tod außer Zweifel steht. Und dass selbst die Auferstehung ein Fakt ist, das fällt Leuten schwer zu glauben. Vielleicht irritiert manche von euch sogar der Gedanke. Vielleicht ist der eine oder andere überrascht, warum hier vorne jemand steht, der behauptet, dass sein Glaube auf Fakten basiert. Und das gilt nicht nur für Fabian, sondern auch für mich. Aber genau das ist das Christentum. Es gehört genauso zu unserer Ostergeschichte dazu. Ostern basiert für uns auf Fakten. Und es gibt viele historische Belege dafür. Fangen wir mal mit der Auferstehung an. Es gab in der Antike zahlreiche Berichte darüber, dass Menschen von den Toten auferstanden sind. Und es gibt daher auch gute Gründe, ihnen nicht zu glauben. Denn Tote werden nicht einfach wieder lebendig. Es gibt aber im Neuen Testament und darüber hinaus stichhaltige Belege dafür, dass die Geschichte um Jesu Auferstehung tatsächlich wahr ist. Also betrachten wir mal für einen kleinen Moment das Neue Testament nicht als heilige Schrift, sondern als historische Quelle, die auf ihre Güte geprüft werden muss. Ist das, was uns dort begegnet, plausibel oder ist es nicht plausibel? Lesen wir mal einen Abschnitt zur Auferstehung. Matthäus 28, 1-15. Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude, und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkündigen. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Und dort werden sie mich sehen. Noch während die Frauen unterwegs waren, da kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten, erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr als Soldaten nicht zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. Und dieses Gerücht verbreitete sich bei den Juden bis heute. Das finden wir also vor. Ein leeres Grab. Jenes leere Grab leugnet bis heute kein Mensch. auch kein Historiker. Es gibt nirgends einen Grabstein, wo steht, hier liegt der Wunderheiler, Jesus von Nazareth. Es lässt sich einfach kein Grab auffinden. Aber auch die historischen Belege, zum Beispiel in diesem Text, sprechen für sich. Denn auch damals leugnete niemand dieses leere Grab. Die jüdische Autorität, die Jesus hinrichten ließ, erklärte das leere Grab so: Sie haben seinen Leichnam gestohlen. Die römischen Soldaten konnten das leere Grab nicht leugnen. Sie standen vor dem Problem, dass ihr Schützling, den sie bewachen sollten, weg war. Sie taten sich mit der jüdischen Autorität, den Hohepriestern, zusammen und bezeugten jene Geschichte, dass der Leichnam von den Jüngern gestohlen wurde, während sie selbst schliefen. Das ist eine hochbrisante Geschichte. Einschlafen beim Dienst. Darauf stand früher bei den Soldaten im Römischen Reich die Todesstrafe. Es muss also tatsächlich irgendein leeres Grab gegeben haben. Sonst hätten sie niemals eingewilligt, so eine Lügengeschichte zu erzählen. Sie bekamen Geld dafür und erzählten die Geschichte, wie die jüdische Autorität ihnen gesagt hatte. Der Leichnam sei gestohlen worden. Also historisch gibt es keinen Zweifel, dass das Grab leer war. Wo die Meinungen auseinandergehen, ist, warum war das Grab leer? Aber auch hier ist der Text aufschlussreich. Das Matthäusevangelium berichtet von den ersten Zeugen der Auferstehung. Wisst ihr noch, wer das war? Die Frauen, genau. Es waren Frauen. Und auch das ist historisch höchst brisant. Denn Frauen hatten in jener Gesellschaft überhaupt kein Recht, als Zeugen aufzutreten. Sie galten als unglaubwürdig. Kein Gerichtsprozess hätte die Aussage einer Frau anerkannt. Wenn das Grab tatsächlich leer gewesen ist und diese Begegnung nicht tatsächlich stattgefunden hätte, dann wäre es sozusagen der dümmste Schachzug, eine Frau als Zeugin zu nennen. Wenn ich in der damaligen Zeit über irgendetwas hätte lügen wollen, dann hätte ich mir nicht eine Frau, sondern einen Mann als Zeugen gesucht, der für mich eine Aussage macht. Und genau so hätte es die jüdische Autorität und die römischen Soldaten wahrscheinlich auch getan. Das heißt, auch die Frauen sind ein Indiz dafür, dass die Evangelien nichts frei erfunden haben, sondern über wahre, zuverlässige Geschehnisse berichten. Und schauen wir nochmal auf eine andere historisch gesicherte Person, die zweifellos lebte, deren Schriften erhalten sind und die über die Auferstehung geschrieben hat. Das ist nämlich Paulus. Bei Paulus lesen wir im 1. Korintherbrief: Denn vor allem habe ich euch überliefert, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Und er ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift. Und erschien dem Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind entschlafen. Ich glaube, dieser letzte Vers ist entscheidend. Paulus schreibt hier an eine historisch existente Gemeinde und sagt: Wenn ihr mir nicht glaubt, dann geht und fragt die 500 Personen, die Jesus gesehen haben. Die meisten leben noch. Geht und fragt sie. Hiergegen wird oft eingewandt, dass es sich vielleicht um eine Massenpsychose gehandelt haben könnte, aber das ist weder aus psychologischer noch aus medizinischer Sicht plausibel. Noch ein drittes. Wäre es nicht so gewesen, wie Paulus schrieb, hätten die Leute in Jerusalem, auf die er sich bezog, heftig protestiert. Die Schriften wären als Lügenschriften entlarvt worden, weil man die Wahrheit kannte und die ganze Paulus-Mission wäre gestorben. Interessanterweise schreibt Paulus im gleichen Brief ein paar Sätze später: Wenn Jesus nicht wahrhaftig auferstanden ist, und damit ist nicht gemeint eine Auferstehung in unseren Herzen oder eine metaphorische Auferstehung des Geistes in den Glauben hinein. Nein, wenn Jesus nicht leibhaftig auferstanden ist, um seine Identität und seine Lehren zu bekräftigen und unsere Sünden zu vergeben, dann ist der gesamte christliche Glaube hinfällig und eine unwahre religiöse Zeitverschwendung. Das ist ein Teil des historischen Fundaments, auf dem die Kirche voller Freude auch heute noch verkündigt: Ja, Jesus ist wahrhaftig und leibhaftig auferstanden. Welches Fazit ziehen wir jetzt daraus? Es gehört zu unserer Verkündigung dazu, dass Jesus nicht nur am Karfreitag gestorben ist, sondern ohne die Auferstehung an Ostern wäre die Verkündigung bedeutungslos. Ohne die Auferstehung wäre Jesus einfach ein missverstandener Mann, ein Verbrecher am Kreuz, der gestorben ist. Sonst nichts. Im Licht der Auferstehung jedoch weist sich Jesus als Sohn Gottes aus, der nicht einfach nur gestorben ist, sondern der als sündloser Mensch an unserer Stelle gestorben ist. Die Auferstehung bezeugt, als mit jenem Tod die Sünde aller Welt getilgt wurde, wurde auch die Folge der Sünde, nämlich der Tod, überwunden. Die Auferstehung bezeugt, der Tod Jesu, die Folge unserer Sünde, wurde durch sein Sühneopfer rückgängig gemacht. Und das wahrhaftige Überwundensein des Todes ist in Jesus selbst angebrochen. Und jetzt wird's spannend, denn es wird nicht dabei bleiben. Im Glaubensbekenntnis sprechen wir: Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Was bedeutet das? Als Christen glauben wir nicht irgendwie an einen Himmel, sondern wir glauben an die Überwindung des Todes durch Jesus Christus. Und zwar nicht nur Jesu Tod, sondern auch unser Tod. Unser Tod wird überwunden werden. Wir werden, jeder hier, wie Jesus auferweckt werden. Entweder zum ewigen Leben oder zur ewigen Gottesferne. Ein Zustand, den die Bibel Hölle nennt. Und das ist genau das, wo es für uns manchmal unbequem wird. Auch ich würde gern diesen Aspekt lieber weglassen, vor allem heute am Ostersonntag. Aber das ist nun mal das, was Jesus selbst gesagt hat. Jesus verdeutlicht, dass dieser Scheideweg mit dem Verständnis von seiner Person zusammenhängt. Wer mit dem Sohn Gottes sein ganzes Leben lang nichts zu tun haben möchte und diesen zurückweist, egal ob man sonst so fromm ist und irgendwie an einen Gott glaubt, den wird der Vater im Himmel in der Ewigkeit zurückweisen. Wer aber Jesus in sein Leben einlädt und mit offenen Armen begrüßt, wer ihn liebt und seinen Stellvertretertod für die eigene Sünde dankend annimmt, den wird Jesus mit großer Freude in sein Reich einladen. Liebe Ostergemeinde, ich möchte nicht falsch verstanden werden. Gott ist kein böser Gott. Er ist ein Gott, der uns ständig umwirbt, der sich nichts sehnlicher wünscht als eine Beziehung mit uns, mit jedem Einzelnen von uns. Aber er ist auch ein Gott, der unsere Entscheidungen respektiert und der sich von uns abweisen lässt. Wer mit ihm nichts zu tun haben möchte, dem wird er sich in der Ewigkeit nicht aufdrängen. Der Punkt ist, Gott ist konsequent. Er ist sehr konsequent in seiner Einladung an uns und konsequent, wenn es darum geht, unseren eigenen Willen ernst zu nehmen. Und das ist jetzt der Punkt, wo die Auferstehung für uns persönlich wird. Was machen wir damit? Wie reagieren wir auf diese Botschaft? Wie antworten wir auf die Liebe Gottes? Ich weiß, dass es manche Leute gibt, die sagen, das klingt alles fast zu schön, um wahr zu sein. Dass Gott mich liebt und etwas von mir wissen möchte. Ich kann das einfach nicht glauben. Und ich verstehe das. Aber wenn du das bist, der das sagt und der das spürt, dann möchte ich dich ermutigen, einfach dran zu bleiben. Vielleicht braucht es etwas Zeit. Du reflektierst nochmal die Sachlage und merkst, dass sich bei dir irgendwas verändert im Herzen. Aber ich glaube, die Frage ist weniger, kannst du glauben? Die Frage ist, möchtest du gerne glauben? Wenn du die Frage mit Ja beantwortest, ja, ich möchte gerne glauben, dann erlaubt dir diese Haltung, trotz all deiner offenen Fragen, dein Leben Gott anzuvertrauen und ihm deine Fragen aufzuzeigen und ihn um Antworten zu bitten. Wenn du merkst, dass du möchtest, dass du so gerne Gott in deinem Herzen haben möchtest und dich ihm anvertrauen möchtest, dann möchte ich dich einladen, mit mir im Herzen ein Gebet mitzubeten, das genau das tut, nämlich Jesus einzuladen. Das Gebet wird gebeamt, ihr könnt das gerne in eurem Herzen für euch mitsprechen. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir meinen Glauben schenken. Du siehst, wo meine Grenzen sind, wo mein Herz zögerlich ist. Aber ich möchte dir jetzt mein Leben anvertrauen. Bitte leite mich in alle Wahrheit und lass mich dich besser kennenlernen. Ich möchte Erfahrungen mit dir machen. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass du alle Schuld auf dich genommen hast und für mich gestorben bist, dass du mir alle Schuld vergeben möchtest. Bitte vergib mir also meine Schuld und mache mich zu einem Menschen, der dir in allem eine Freude machen möchte. Danke, dass du zu einem neuen Leben auferstanden bist und mir die Hoffnung auf ein ewiges Leben gibst. Ich möchte auf Zeit und Ewigkeit mein Leben mit dir verbinden. Amen. Wenn das dein Herzenswunsch war, dann freuen wir uns, dich als Gemeinde in deinem Glauben zu begleiten. Jetzt bleibt eine Frage offen an diesem Ostersonntag. Gibt es denn jetzt irgendeine Verbindung zwischen dem Osterhasen und dem Ei und Jesus? Im Internet habe ich folgende Geschichte gefunden. Katharina war eine Königstochter im Ägypterland. Sie lebte vor langer, langer Zeit in der Stadt Alexandria. Damals herrschte dort der Kaiser von Rom. Er hieß Maxentius und war der mächtigste Mensch der Welt. Eines Tages besuchte er seine Stadt Alexandria. Er ließ Katharina, eben diese Königstochter, zu sich kommen. Sie sollte ihm von Jesus erzählen. Er hatte nämlich erfahren, dass sie eine Christin war. Katharina kannte viele Jesusgeschichten. Der Kaiser hörte gespannt zu und ihm gefiel das, was Jesus unter den Menschen getan hatte. Alle seine Ratgeber wunderten sich darüber. Der Kaiser hatte nämlich die Christen eigentlich verfolgt. Viele waren auf seinen Befehl getötet worden. Katharina erzählte ihm also vom Leben Jesu und seinem Sterben und schließlich auch, dass er von den Toten auferstanden sei. Von den Toten auferstanden? Fragte der Kaiser verblüfft. Katharina nickte. Da lachte der Kaiser laut und rief, das will ich dir nur glauben, wenn du aus einem Stein ein neues Leben erwecken kannst. Katharina ging betrübt davon. Aber dann kam ihr ein Gedanke. Sie kaufte von einem Bauern ein beinahe ausgebrütetes Entenei. Damit ging sie am nächsten Tag zum Kaiser. Na, willst du es versuchen? Spottete er. Sie hielt ihm das Ei entgegen. Die junge Ente riss einen Spalt in die Schale. Der Kaiser schaute geduldig zu, wie sich das kleine Tier aus dem Ei befreite. Der Spott wich ihm aus dem Gesicht. Scheinbar tot, sagte Katharina. Scheinbar tot und doch am Leben. Es hieß, dass der Kaiser sehr nachdenklich geworden sei. So ist das Ei zum Osterei geworden. Als Zeichen für das, was kein Mensch begreifen kann. Christus ist auferstanden. Wie wäre es also, wenn wir diese leere Eierschale sehen, vielleicht heute oder morgen nochmal beim zweiten Osterfrühstück, wie wäre es, wenn wir immer dann an dieses leere Grab denken und das, was es bedeutet? Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden.